Ja, ich sehe hier einige neue Gesichter, mehr als einige neue Gesichter und denke, dass ich darum etwas erläutern muss, was die Regeln dieser Lehrveranstaltung angeht. Das ist jetzt, denke ich, die vierte in einer Reihe. Es reicht dann schon auch eigentlich nicht, weil das Stoff erschöpft ist, aber weil ich eine Veränderung des Spektrums im nächsten Studienjahr dann doch vorsehe. Es ist also, es gab jetzt eine längere Zeit, mehrere Semester hindurch, diese Serie über Wittgenstein-Texte, die sich auch niedergeschlagen hat in etwas, was dokumentiert ist. Das ist vielleicht das Erste, was ich Ihnen zeigen kann und zeigen möchte, damit Sie halbwegs nachlesen können und up-to-date sind. Es gibt dieses Projekt Tracing Wittgenstein. Die URL ist wittgensteinphilo.at und in diesem Zusammenhang auf dieser Webseite sehen Sie eine ganze Reihe von Informationen, im Speziellen, was Sie vielleicht interessiert jetzt, auch vergangenes Semester, das akademische Jahr 2003-2004. Das ist das, was das Big TypeScript betrifft. Das ist also die zweite Lehrveranstaltung, Vorlesung über das Big TypeScript. Was das Big TypeScript ist, trage ich gleich nach. Sie können, wenn Sie neugierig sind, die Vorlesungen des vergangenen Semesters hier per Audio abrufen. Dieses kleine Gerät, das ich hier trage, dient dazu, erstens die Vorlesung live am Internet zu streamen. Also please tell a friend. Die Kollegen, Kolleginnen müssen nicht unbedingt hier sein. Wenn es Ihnen hier zu dicht und zu eng ist, können Sie das auch auf der Wiese zu Hause machen oder sowas Ähnliches. Meine Absicht ist an dieser Stelle nicht nur die Dokumentation. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Sie haben also hier die Vorlesungen des letzten Semesters, weil das, was hier gestreamt wird, wird gleichzeitig aufgezeichnet, digitalisiert und in MP3-Files zur Verfügung gestellt. Der Zweck ist auch der, auszutesten, wie der Universitätsbetrieb mit seinen Vorlesungen, mit seiner aktuellen Face-to-Face-Situation weiter ausgedehnt werden kann in andere Bereiche, in andere Medien. Ich habe schon, das kann ich vielleicht hier so, im Radio macht man das als Grußbotschaft, nicht? Ich habe schon mehrere E-Mails bekommen aus Deutschland auch, die mich fragen, wann fangen Sie denn wieder mit Ihren Vorlesungen an? Ich möchte das gerne anhören. Freut mich und ehrt mich natürlich und gibt eine Perspektive, die etwas mit Medienphilosophie zu tun hat, was ich hier nicht weiter kommentieren möchte. Ich sage es Ihnen nur, dass das der Rahmen ist und ein Interesse, das ich weiter verfolgen möchte. Diese Seite wittgensteinphilo.at gibt also die Vorgeschichte zu den Ereignissen hier. Sie haben hier ganz am Anfang für Studienjahr 2003-2004 auch den Link nach Intellex Wittgenstein Online. Ich habe Ihnen das im Browser hier bereits gewählt. Worum handelt es sich dabei? Das ist der zweite Beitrag zur Medienphilosophie, der hier zu nennen ist. Das sind die gesammelten Werke, gesammelte Werke ist schon wieder von komplett falsch, es sind die gesammelten Bestände, die Wittgenstein hinterlassen hat, philosophischer Art, 18.000 bis 20.000 Seiten, digitalisiert und am www zur Verfügung gestellt. Das finden Sie eben, wie gesagt, unter dieser Adresse. Ich weise Sie allerdings darauf hin, dass das hier nur im Rahmen des Campusnetzes der Universität Wien zugänglich ist. Also Sie müssen sich hier irgendwo im Computerraum für Philosophie, der sich da ums Eck befindet, oder im PC-Raum des ZIT oder in anderen Räumlichkeiten innerhalb dieses Rahmens befinden, dann können Sie das aufrufen. Das sind finanztechnische Fragen natürlich. Ich habe eine mehrere Vorlesungen, die Sie nachhören können, darüber gehalten, warum das so ist, was da die Probleme sind und wie man damit umgeht. Hier in jedem Fall haben Sie eine eindrucksvolle Liste, alles, was es von Wittgenstein textmäßig gibt, abrufbar, wenn ich das gleich hier starte mit 213, Numero 213, sogenanntes Big TypeScript. Hier haben Sie also online den Text des Big TypeScripts, auf den wir dann gleich eingehen werden. Falls Sie mehr traditionell orientiert sind, wie ich unter anderem auch natürlich, und was in der Hand haben wollen, sowas braucht man und kriegt nicht so leicht weg, weise ich Sie darauf hin, dass es dieses Big TypeScript in der Wiener Ausgabe, herausgegeben von Michael Nedo, auch ziemlich günstig zu kaufen gibt. Allerdings müssen Sie sich eilen, denke ich, denn diese besondere Ausgabe, das ist also die von 2001, gibt es, wie ich gehört habe, also vergangene Woche gab es noch 3 Stück dort beim Winter im Antiquariat. Also wenn Sie es wirklich haben wollen, dann stellen Sie am besten jetzt auf und schauen runter und kaufen schnell eines. Das wird so leicht wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung sein, diese spezielle Sache. Wir haben natürlich, in den Bibliotheken gibt es das Big TypeScript, das ist in der voll ausgebauten Nedo-Ausgabe ungefähr 5-mal so schwer und 3-mal so groß und eigentlich nur mehr mit größerer Muskelkraft zu bewegen. Das gibt es aber. Ich weiß jetzt nicht, wiefern, also diese 2001-Ausgabe ist eine extra billige Verbilligung der Studienausgabe von Springer. Das eben angedeutete Großexemplar von Big TypeScript will sich, glaube ich, niemand leisten, kostet eben sehr viel. Es gibt aber eine Wiener Studienausgabe von diesem Big TypeScript, zumindest von den Bänden 1 bis 5 der Nedo-Ausgabe. Ob es jetzt vom Big TypeScript eine Studienausgabe vom Springer Verlag gibt, weiß ich nicht. Das ist die Textsituation, auf der wir uns bewegen. Ich sollte also da, weil das doch ein bisschen jetzt Orientierungscharakter hat, vermutlich einfügen, obwohl es manche schon wissen, entschuldige mich dafür, worum es sich eigentlich handelt bei dem Big TypeScript und das kurz platzieren in den Zusammenhang der überlieferten, hinterlassenen Materialien von Wittgenstein. Sie werden vermutlich alle, wenn Sie Wittgenstein-Interessentinnen sind, die Suhrkamp-Ausgabe registriert haben, diese schwarzen Dinger, die gibt es auch, vorher gab es es gebunden, da waren sie so beigeartig, ne? So hellbraun. Das ist die Ausgabe, mit der Wittgenstein der Welt bekannt geworden ist, die erste nach seinem Tod initiierte Ausgabe seiner Schriften, wobei hinzuzufügen ist, da sind wir also schon zentral in dem Thema drinnen, das uns die ganze Zeit in diesem Semester beschäftigen wird. Wittgenstein hat in seinem Leben publiziert den Tractatus Logico Philosophicus und das Wörterbuch für Volksschulen in dem Verlag, ich weiß nicht, Höller, Bichler, Temske oder so, also ein kleines schmales Bändchen Wörterbuch für den Gebrauch in österreichischen Volksschulen. Sonst hat er nichts publiziert, vor allem kein Buch. Er hat sich Zeit seines Lebens gequält, ein zweites Buch herauszubringen und hat es nicht bis dorthin gebracht. Er hat einen ziemlich endgültigen Stand seiner Überlegungen zusammengefasst in einem TypeScript, das wir als philosophische Untersuchungen kennen, hat es nicht publiziert und das ist auch eine Open-End-Geschichte, wenn Sie sich's ansehen. Das hat einen hohen Grad von Kondensation, bricht aber im an einer bestimmten Stelle ab und hat vor allem, erster kleiner Hinweis, in der Art und Weise, wie es im Suhrkamp, in der Suhrkamp-Ausgabe präsentiert wird, einen zweiten Teil, der nichts mit dem zu tun hat, was Wittgenstein für die philosophischen Untersuchungen vorgesehen hat. Der läuft aber trotzdem unter dem Titel Philosophische Untersuchungen, weil die Herausgeber damals ganz einfach ein zweites Manuskript dazu geklebt haben, muss man sagen, philologisch völlig unkorrekterweise. Es gibt sehr viele oder einige beträchtliche Bedenken gegen das philologische Vorgehen der Editoren, Nachlassverwalterinnen dieser Blackwell, Suhrkamp, Wittgenstein-Ausgabe. Alles, was Sie dort drinnen sehen, mit schönen Titeln wie philosophische Grammatik, philosophische Bemerkungen, Bemerkungen zur Grundlegung der Mathematik, eben auch philosophische Untersuchungen, sind Kompilationen, sind aus unterschiedlichen Textquellen zusammengestellte, mehr oder weniger von Wittgenstein selber als abgeschlossen betrachtete Textsammlungen, Textzusammensetzungen. Und die Besonderheit dessen, was Sie hier an der Projektion sehen, nämlich des gesammelten Nachlasses von Wittgenstein, besteht darin, dass er mit dieser Täuschung des Wittgenstein hat einige Bücher geschrieben und die heißen Philosophische Bemerkungen, Philosophische Grammatik und so ähnlich, aufräumt und die Sache nun tatsächlich so darstellt, wie sie sich aus der Nachlasssituation ergibt, nämlich es gibt hier Items, Bände, Manuskripte, Notizbücher, Typoskripte und wie sie sich vorfinden, werden sie hier angeführt. Erste Bemerkung, die mache ich hier immer sehr gerne in dem Zusammenhang, für die gewöhnliche philosophische Beschäftigung mit Wittgenstein ist die Suhrkamp-Ausgabe noch immer ganz in Ordnung, also die Sache, um die es Wittgenstein geht, in einer Art und Weise finden Sie dort niedergelegt. Das, womit Wittgenstein Weltgröße erlangt hat, ist dort alles vorhanden. Sie können das auch zitieren. Sie sind dann nicht in schlechter Verwandtschaft, in schlechter WG, in schlechter Nachbarschaft. Das ist noch immer eine Verfahrensweise, die standardmäßig in der Philosophie angewendet wird. Das ist nicht mehr das Neueste, was man haben kann. Wenn Sie wirklich innovativ sein wollen, wir wollen jetzt alle innovativ sein und in die Zukunft schauen, dann wenden Sie sich langsam davon ab und zitieren entweder nach Nedo oder nach der, das ist die sogenannte Bergen Electronic Edition, Bergen in Norwegen, die Leute dort haben sich die Mühe gemacht, das Ding zu kodieren. Sie können auch nach Nedo zitieren, das ist sozusagen mindestens so korrekt, aber ein bisschen weniger innovativ, weil es ja Bücher sind. Vor allem aber hat es den einen Nachteil, der uns hier nicht betrifft, muss man dazu sagen, hat den Nachteil, dass Nedo nur einen kleinen Ausschnitt dieser hier vorhandenen Materialien überhaupt publizieren darf. Das ist auch wieder ein rechtliches Problem. Auf Nedo komme ich in Kürze zurück. Was ich sagen wollte mit dem Hinweis jetzt darauf, dass Sie durchaus also nach Suhrkamp zitieren können, aber wenn Sie es zeitgemäß machen, wenn Sie die Ressourcen verwenden, die alle vorhanden sind, dass Sie auf diese Sachen zurückgehen. Damit verbindet sich der Hinweis darauf, dass man zusätzlich quer dazu, das ist selbst ein Problem in der Philosophie, wie man es macht, zumindest quer zu dem, was die Received Opinion in diesen Wittgenstein-Werken wie philosophische Grammatik, philosophische Untersuchungen ist, ein immer größeres Bewusstsein darüber entwickelt und entwickeln kann, dass es sich um eine sehr eigenartige Form von Textualität handelt bei Wittgenstein. Nämlich, um es mal sehr, sehr locker zu sagen, eine Masse von Bemerkungen, von Aphorismen, von Gedankenfetzen, die sich reorganisieren im Laufe der Zeit unter bestimmten Schwerkraftbedingungen in immer neue Zwischenzustände. Also wenn Sie sich trickfilmmäßig, computergrafisch ein wenig verdeutlichen wollen, dann ist das so ein Morphing, so ähnlich wie Sie haben eine Gestalt, nehmen wir an, Sie haben eine Gestalt eines Hauses, diese Gestalt des Hauses löst sich auf und wird ein Schiff und dann löst es sich auf und bestimmte Bestandteile werden aufgenommen, bestimmte Bestandteile werden ausgesondert und dann wird aus dem Schiff ein Flugzeug und dann wird es wieder zu einem Haus mutiert. So kann man sich's andeutungsweise, das ist jetzt wirklich sehr, sehr grob, ein wenig vorstellen. Was damit gesagt ist, ist, Wittgenstein hat philosophisch gearbeitet, aber nicht auf die Art und Weise, wie man es gerne linear haben möchte. Ich sammle meine Notizen, dann setze ich mich hin und mache einen Plan und dann schreibe ich diese Notizen zusammen in eine Diplomarbeit, in eine Dissertation oder in ein Buch. Dann wird das Ding gedruckt und dann ist es in der Auslage. Das ist der Punkt, der also im traditionellen wissenschaftlichen Arbeiten begonnen von dem, was man in der Philosophie Einführungsphase hört, bis dorthin, was Leute machen, die Philosophieprofessorinnen sind, verwendet. Das ist nicht das, was der Wittgenstein gemacht hat. Er hat Notizen geschrieben. Diese Notizen überarbeitet, nochmal überarbeitet, neu zusammengestellt, wieder organisiert und das de facto ohne Ende. Das heißt nun allerdings, dass die gerne an die Sache herangebrachte Einstellung, nämlich die an solche Sachen herangebrachte Einstellung, nämlich so, also gut, was hast du zu sagen, wo hast du das geschrieben, ich lese es und dann weiß ich es, du hast es ja schließlich publiziert, dass das beim Wittgenstein von vornherein nicht richtig passt. Es gibt für ganz wenige, und das ist eine Sache nicht nur des philosophischen Stils, sondern auch des philosophischen Gehaltes selber, für praktisch keine philosophische Position bei Wittgenstein die Zertifikation, dass er sagen würde, das lasse ich mir zuschreiben, das ist mein Ding. Die Tendenz, die man gerne hat, ganz unweigerlich hat, dass man mit Epitheta arbeitet, dass man bestimmte Markenkennzeichen haben möchte, mit denen man identifiziert, worum es da geht. Diese Tendenz ist bei Wittgenstein natürlich auch ganz unvermeidbar. Wenn Sie ein bisschen in die Literatur reinsehen, dann gibt es Slogans, dann gibt es Stichworte. Ich nenne Ihnen nur ein paar, damit Sie wissen, womit Sie da zu rechnen haben. Regelfolgen, Privatsprachenargument, Bedeutung ist der Gebrauch, Sprachspiele. Wittgenstein war unglaublich kreativ, in der Erzeugung von einprägsamen Worten, Beispielen, Slogans, die Hasenente. Das gibt es beim Wittgenstein alles, das kann man dem Wittgenstein alles zuordnen. Was schlecht möglich ist und immer weniger möglich wird, je mehr man hineinsieht in die Details des Nachlasswerkes, ist zu fixieren, was er mit diesen Interventionen definitiv gemeint hat und sagen wollte. Das ist ständig in Bewegung. Wir sind, wenn wir in den Nachlass reingehen, sind wir eigentlich, das ist natürlich erstarrt in einer Weise. Wir haben es in einer erstarrten Form hier vor uns, in dem Sinn, dass wir es digitalisiert haben, dass wir es lesen können. Aber wenn man das philosophisch betrachtet und in die Sache mit philosophischem Interesse reinsteigt, dann ist es eine ständig brodelnde Masse von Lava, in der man hin und her geworfen wird, in der man versuchen kann, sich über Wasser zu halten, in der die ganze Anstrengung aber darauf zu verwenden ist, scheint mir im Einzelnen anzuschauen, was da eigentlich vor sich geht. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, die ich Ihnen ein wenig auch vermitteln und nachzeichnen möchte, im Hinblick im Speziellen auf das Big TypeScript. Da sind wir jetzt beim Big TypeScript. Ich habe mir vorgenommen, für diese Veranstaltung hier jetzt keine, also heute hatte ich mir vorgenommen, keine langwierige Positionierung des Big TypeScripts im Zusammenhang dieser ganzen Nachlassgegebenheiten zu machen. Ich hatte eher damit gerechnet, dass viele Leute das sowieso schon kennen und darum nicht so daran interessiert sind. Ich werde es nicht ändern. Ich mache jetzt nicht noch eine längere Einführung und werde es also in einem abgekürzten Verfahren Ihnen kurz mal mit einer kleinen Skizze anschaulich machen. Die Details, wenn wir sie brauchen, werde ich vielleicht im Laufe des Semesters nachtragen oder aber Sie sehen sich mal die Unterlagen genauer an, die ich Ihnen genannt habe. Und für diese erste Skizze eignet sich ganz gut dieser Nedo-Graph im Zusammenhang mit dem Buchprojekt Wiener Ausgabe, wie es da nennt. Das sieht man das hier ein wenig zumindest. Das Wichtige an dem hier ist, wenn Sie es vergleichen mit dieser Auflistung hier, 0, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ist hier einfach numerisch. Davon können Sie sich wenig kaufen, wenn es darum geht, dass Sie wissen wollen, wie ist es in der Zeit passiert und wie hängen die Sachen zusammen. Das ist etwas, was ich mir jetzt erspare, Ihnen aufzuschlüsseln, sondern ich springe rein in die Zusammenhänge, die sich für uns ja sehr interessant erweisen. Voraussetzung: Wittgenstein hat 1929 nach einigen Jahren Pause nach der Vollendung des Traktatus, in denen er Volksschullehrer war, wie man weiß, und Haus gebaut hat, solche Sachen gemacht hat, hat er wieder angefangen, Philosophie zu betreiben. Und diese Philosophie von Wittgenstein ist so realisiert, dass er keine Handnotizbücher gehabt hat. In diese Handnotizbücher hat er viele Gedanken reingeschrieben. Und dann hat er, das ist der erste Schritt der Philosophiearbeit von Wittgenstein, dann hat er diese in Handnotizbüchern geschriebenen Gedanken, hat er in große Kassabücher, also solche ehrwürdigen, festgebundenen Bücher eingetragen per Hand. Ich werde Ihnen mal vielleicht in späterem Vorlesung Faksimile davon zeigen, wie die aussehen. Es sind, wenn man sich genau anschaut, wunderschöne Markenzeichen. Gestern habe ich eines gesehen, eine Firma, die ist 1837 gegründet worden. Das Markenzeichen dieser Firma ist da drauf. Am Cover dieses Manuskriptbandes. Ab 29 hat er eben, hier haben Sie die Taschennotizbücher, die wären an der Stelle 153, 53, 65, 54 und so genannt. Hier haben Sie mal diese Serie, die ist für uns wichtig. Das sind Manuskriptbände, handschriftlich von 29 bis 32. Daraus werde ich Ihnen heute noch was zeigen, damit Sie in etwa wissen, wie das aussieht. Interessant ist an dieser Stelle, auch um den Wien-Bezug herzustellen, einige davon sind in der Universitätsbibliothek. Also 5, 6 zum Beispiel, diese ersten sind in der Nationalbibliothek, Entschuldigung. Diese 2 sind in der Nationalbibliothek zum Beispiel. Ich glaube, die 3 sogar sind in der Nationalbibliothek. Und 12, 13 ist auch in der Nationalbibliothek vorhanden. Was hat er dann weiter getan? Er hat diese Sachen abtippen lassen von Sekretärinnen mit mehreren Durchschlägen. Man muss dazu sagen, das ist datumsmäßig geordnet, was dort ist. Das hat nicht durchgängig, aber immer wieder ein Datumsvermerk, wann er diese Sachen per Hand reingeschrieben hat. Die Typoskripte, die jetzt hier beginnen und die numerisch dadurch gekennzeichnet sind, dass sie in den Zweier, dass mit den Zweier beginnen, also 210, 211 statt 105, 106, 107. Diese Typoskripte sind jetzt zunächst einmal in einer großen Abfolge unstrukturiert geschriebene Extrakte aus den Manuskripten. Er hat nicht alles übernommen aus den Manuskripten, sondern, das sieht man auch in den Manuskriptbänden, hat Bemerkungen rausgefiltert und hat also einen Teil von diesen Bemerkungen hier in die Diktiersituation reingebracht und hat also an dieser Stelle jetzt Typoskripte produziert. Diese Typoskripte hat er zerschnitten, verzettelt, also an bestimmten Stellen hat er auseinandergenommen seine Bemerkungen und hat sie neu zusammengesetzt. Und an dieser Stelle wird es für uns interessant, weil das Big TypeScript Nummer 215, was wir also hier als unser Thema haben, das Big TypeScript ist ein Resultat, wie Sie hier sehen, von mehrfacher Zerschnipselung und Zusammensetzung von Bemerkungen aus der Serie dieser Manuskriptfolien, Folianten, mit einer Besonderheit. Das ist eine Besonderheit, die sich im Wittgensteinschen Nachlass als einmalig zeigt und herausstellt, dass er zu diesem Zeitpunkt, also 1933, noch die Auffassung gehabt hat, er kriegt ein Buch zustande mit einem Inhaltsverzeichnis, um es mal abgekürzt zu sagen. Also das, was Sie hier sehen, als der erste Ansatz in der Bergen Electronic Edition vom Big TypeScript. Irgendwie kriege ich diesen Rahmen da nicht, er supportet das nicht. Soll so sein. Hier sehen Sie das Inhaltsverzeichnis, sogar mit Seitenangabe. Und das erstreckt sich, ja, das geht hier so weiter. Das ist ein Inhaltsverzeichnis drüber gelegt über die Organisation der Zettel aus Manuskript 210, 211 im Prinzip. Und in diese Sache werden wir genauer eintauchen und hineinsehen. Da kann ich vielleicht gleich eine entscheidende methodologische Bemerkung machen, die mir selbst im Laufe der Beschäftigung mit diesen Materialien erst so deutlich klar geworden ist. Ich habe schon hingewiesen darauf, es gibt unterschiedliche Stadien der Vollendung von Wittgenstein-Texten. Texten, Textfragmenten. Und die Frage ist immer, wie viel von dem hängt zusammen und hängt auf philosophisch relevante Art und Weise zusammen. Wittgenstein ist jemand, der auf der einen Seite, der also in Aphorismen gedacht hat, kann man sagen. Der erste Modus, die erste Form seiner philosophischen Artikulation waren wenige Sätze, der Absatz in einem Terminus technicus, der für Wittgenstein verwendbar zu sein scheint. Er hat absatzweise gedacht. Man kann sagen, man kann das sozusagen zweifach beschreiben. Man kann sagen kurzatmig oder man kann sagen mikrologisch. Kurzatmig in dem Sinn, dass er gänzlich unfähig war, Zeit seines Lebens unfähig war, ein zehnseitiges Exposé in philosophischer Hinsicht zu schreiben. Das war ihm vollständig unmöglich. Also wenn man sich sowas nimmt wie Heidegger, die Anzeige der hermeneutischen Situation heißt das. Das ist übrigens ist eine Nebenbemerkung. Das ist vor relativ kurzer Zeit in Reklammaschinen, kommt aus dem Jahr 1925 und ist eine flotte und auch packende Zusammenfassung der Situation von Heidegger, der methodischen Einschätzung von Heidegger, die dem Sein und Zeit vorausgeht, also ein Exposé seiner Philosophie, 70-seitiges Manuskript oder sowas ähnliches, das er geschickt hat nach Marburg, um dort eine Professur zu kriegen, die Anzeige der hermeneutischen Situation. Das ist atemberaubend in der spekulativen Kraft, in der er auf 70 Seiten die Welt according to Heidegger erklärt. Das heißt, da hat man das ganze Spektrum, da weiß man, worum es geht, da kann man nachvollziehen, wie in der traditionellen Art und Weise mit langem Atem, würde ich mal sagen, philosophiert worden ist. Dagegen gesprochen ist Wittgenstein ausgesprochen kurzatmig, niemals in der Lage gewesen, diese Art von Schwung zu produzieren, hat das auch immer wieder selber kommentiert, sein destruktives, sein kritisches, sein zersetzend tastendes Vorgehen diesbezüglich, was man, wenn man es jetzt nun, wenn ich schon Heidegger angesprochen habe, was man natürlich auch Dekonstruktion nennen könnte. Und an der Stelle ist die zweite Charakterisierung auch am Platz, dass die Mikrologie, also das Bewusstsein davon, dass philosophische Probleme heutzutage nicht mehr im großen metaphysischen Schwung zu lösen sind, sondern in der Kleinarbeit, dass man sich immer wieder verliert und verfährt im Abtesten von Begriffszusammenhängen, für die man keinen Generalschlüssel hat. Man könnte sagen, die heideggersche Art von Philosophie ist die Philosophie des Generalschlüssels. Es ist nicht nur Heidegger, trifft Adorno genauso. Stellen Sie sich vor, das ist hier ein schönes Beispiel, das Institut für Philosophie. Wer hat die Generalschlüssel? Die Sekretärinnen und der Institutsvorstand. Ne? Das ist eine ganz spaßige Beobachtung. Der Generalschlüssel ist sehr praktisch, weil er den Zugang zu allen den Räumen hier gestattet, klarerweise. Man kann es nicht nur mit Generalschlüssel illustrieren, sondern auch mit Systemadministrationsrechten. Wenn manche von Ihnen so ein bisschen vielleicht unter Unix arbeiten, es ist sehr, sehr praktisch, gibt es natürlich auch unter Windows Administratorrechte zu haben, weil mit den Administratorrechten kommt man überall hin und kann sich die Welt zurechtlegen und kann ganz einfach Einzelschwierigkeiten, die sich ergeben durch die sozusagen Spezialisierung, wie zum Beispiel einzelne Zimmer sind zugesperrt und nur einige Leute kommen rein, kann man sich ersparen. Nicht? Und etwas von der klassischen Philosophie, das ich jetzt natürlich implizit kritisiert habe, aber auch in der Faszination natürlich festhalten möchte, ist diese Generalschlüsselfunktion. Viele Leute studieren Philosophie. Ich habe auch Philosophie studiert unter der Vorgabe, ich möchte wissen, wie in der Welt die Sachen zusammenhängen. Und zwar alle miteinander. Ja. Ich möchte primär nicht wissen, wie sich jetzt zum Beispiel der amerikanische Bürgerkrieg ausgewirkt hat auf die Handelsvolumina im Atlantischen Verkehr. Ist alles ein bisschen Karikatur jetzt. Nicht? Ich möchte nicht wissen, unter welchen Bedingungen die Reduktion des Zinsniveaus Auswirkungen auf den Welthandel hat, sondern ich möchte wissen, ob Zinsen gerecht sind, ob Kriege vertretbar sind, und zwar allgemein und generell. Nicht? Und dazu eignen sich gut Philosophien von der Art des Generalschlüssels. Was steckt dahinter? Die Suggestion, die Hoffnung, die Arbeit, dass man mit bestimmten Mitteln überall hinkommt. Dass man dadurch, dass man nachdenkt, um es ganz ungeniert zu sagen, dass man dadurch, dass man methodisch gestützt und methodisch korrekt nachdenkt, zu allem etwas zu sagen hat. Das ist de facto eine Philosophie-Voraussetzung. Also wenn das wegbricht, wenn geleugnet wird, dass man durch methodisch korrekt geleitetes Nachdenken mehr oder weniger zu allem etwas zu sagen hat, dann bricht in einem wesentlichen Punkt, also in einer wichtigen Hinsicht, bricht die Philosophie zusammen. Es ist schon möglich, dass es da alternativen Ersatz gibt. Man kann das historisch betrachten, man kann es einzelwissenschaftlich betrachten, auch wenn das geleugnet wäre, könnte Philosophie noch betrieben werden in bestimmten Modalitäten, aber das Institut für Philosophie der Universität Wien zum Beispiel müsste kollabieren. Das denke ich schon, weil dieses und viele andere sind aufgebaut auf dem Appeal, dass das geht, was ich jetzt hier gesagt habe. Und das ist eine Sache einer eigenen Vorlesung. Im Übrigen ist das, was ich hier sage, ist schon eine Anwendung von Wittgenstein nebenbei. Ich exemplifiziere das nicht inwiefern, nur um Ihnen ein bisschen den Geschmack zu geben. Und Wittgenstein ist nun jemand, der diese Art von Philosophieauffassung nicht leugnen kann und nicht leugnen will, aber auch nicht durchführen kann. Das ist sein Dilemma. Sofern er Philosoph ist in der überlieferten Art und Weise und sofern er in diesem Rahmen arbeitet, arbeitet er unter diesen Voraussetzungen der permanenten begrifflichen Klärung von allem, was ihm unterkommt. Das kann man mal, glaube ich, so abgekürzt sagen. Und da macht er nicht Halt vor Mathematik, nicht Halt vor Musik, nicht Halt vor Kulturtheorie und Architektur und Metaphysik und das ganze Spektrum des Lebens ist ihm an dieser Stelle Input, aber er hat den Generalschlüssel nicht. Das ist eben die Schwierigkeit. Man könnte sagen, auf der ständigen Suche nach dem Generalschlüssel, und das ist die Beschreibung der Mikrologie, die er betreibt, jedes Thema, das für ihn wichtig ist, abzuklopfen, durchzukneten, durchzuargumentieren in Richtung einer philosophischen Erkenntnis, Befreiung eines philosophischen Resultates, ohne die Garantie, dass es dann am Ende, wenn man dann den Weg gefunden hat, dann kann man auf der Straße gehen. Nicht? Also so ein beliebtes Motiv, wenn ich dieses Straßenmotiv aufgreifen kann, und Wittgenstein hat es ja mehrfach angesprochen, ist, dass man sagt, man ist verwirrt, man hat sich verlaufen, man findet sich nicht richtig zurecht in einer Fragestellung. Und was tut man dann? Man sieht, wo die Straße geht. Man sucht den Weg, und wenn man den Weg gefunden hat, dann ist man erleichtert, atmet auf und kann diesen Weg weitergehen. Und dann weiß man, wie man zum erwünschten Ziel kommt. Das ist etwas, was für Wittgenstein nicht an dieser Stelle möglich und aktuell ist. Er erkennt keine Straßen, die zu einem Ziel führen, mehrere Straßen zu einem Ziel oder sowas. Was tut er dann? Kann man unterschiedlich beschreiben. Die negative Formulierung, die negative Version ist ein ständiges Herumirren, das zwischendurch immer wieder mal mit Raststätten versehen ist, wo man sagen kann, okay, hier habe ich einen Aufenthalt, aber ich muss dann wieder weiter irren, also eine Art fliegender Holländer Situation, die damit zusammenhängen würde, dass er eben keine Bücher geschrieben hat, schreiben konnte, schreiben wollte. Das ist die negative Beschreibung diesbezüglich. Das kann man viel positiver sehen. Ich bin geneigt, es um vieles positiver zu sehen. Die Art, also nicht über den Generalschlüssel zu verfügen, sondern sich den Zugang zu den einzelnen Zimmern durch, wie soll man das sagen, durch List und Tücke und durch Bemühung und Gespräch und so weiter im Einzelnen erst immer jeweils erschließen zu müssen, ist selber eine Auffassung davon, wie man in alle Zimmer kommt. Und das wird unterschiedlich ausfallen. Und es gehört also zu einer alternativen Auffassung, um es jetzt beim Wegbeispiel zu sagen, zu einer alternativen Auffassung zur Erschließung eines Gebietes gehört, dass man sagt, das geht nicht so, dass dadurch ein Weg zu verfolgen ist und dann ist man am Ziel, sondern die Erschließung eines Gebietes kann man zum Beispiel auch durch Wandern, durch Spazierengehen, jetzt nicht unbedingt durch markierte Wanderwege, sondern durch ein Herumspazieren, ein zielloses sich in dem Bereich bewegen und unterschiedliche Wege einschlagen, erreichen. Das ist mehr das, was in die Richtung von Wittgenstein geht. Warum erzähle ich Ihnen das alles jetzt so ausführlich? Weil ich hingehen wollte zu der methodologischen Bemerkung, die ich angekündigt habe, die sich im Zusammenhang mit dem Big TypeScript stellt. Nämlich, das ist die folgende. Man kann sich fragen, wenn man über das hinaus fragt, was sozusagen in den philosophischen Untersuchungen strukturell auch verdichtet vorliegt, was ist der mittelfristige Gehalt der Wittgensteinschen Texte. Ich habe eben gesagt, kurzatmig und mikrologisch und nicht langatmig. Wittgenstein ist absatzorientiert, aber Wittgenstein produziert nicht einfach einen Absatz hinter dem anderen. Da gibt es Zwischenstrukturen unterschiedlicher Tragweite und unterschiedlicher Überzeugungskraft. Und diese Zwischenstrukturen sind dasjenige, was jetzt eigentlich erst ein bisschen deutlicher wird, wenn man sich den Nachlass genauer ansieht, und was mich besonders interessiert.